Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht so, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. Also Herr Jesus, danke, dass du Raphael jetzt die Worte gibst, Herr, dass du ihm deinen Geist gegeben hast. Bitte lass ihn aussprechen, so wie du es meinst. Hab Dank für deine Gnade und für dein Wort. Amen.
Amen. Guten Tag zusammen. Okay, ich wollte heute den zweiten Teil von Kain und Abel, die Predigt über Kain und Abel machen. Also wir haben es jetzt mehrfach heute schon gehört, in dieser angefochtenen Corona-Zeit angekommen, sage ich mal, mit Wirrnissen und ja, auch Orientierungsschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Und auch die Medienwelt kann uns keine Orientierung geben. Viel Widersprüchliches und Verdorbenes und vielleicht auch Verblendetes, Herr. Also ich sage mal, wir sind in einer wirren Zeit. Unsere Seele braucht unverbrüchliche Wahrheiten. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die ewigen Wahrheiten und deswegen wollen wir heute eben zurückgehen, auch zu Pionieren des Glaubens, eben zu den alten Schriften, zu denen, die nur noch wenig gelesen werden. Und deswegen kommen wir auch heute zur Wiege des Menschheitsgeschlechts. Wir kommen eben wieder zu den Grundfragen des Lebens zurück. Wir wollen heute den Lebensfragen und den Lebensläufen von Kain und Abel nachspüren und wollen in unserem oftmals angefochtenen Weg mit Gott von ihnen lernen. Also, die beiden, Kain und Abel, waren ja zwischen über ihre Eltern aus dem Paradies vertrieben und waren jetzt sage ich mal, in der harten, rauen Welt haben sie draußen gelebt. Sie haben auch einen gewissen Fluch über sich getragen. Sie waren von Gott getrennt ein ganzes Stück. Und in diesem verlorenen Zustand haben sie sich wieder auf der Suche nach Gott, sie haben sich auf die Suche zurück ins Paradies begeben. Sie stellten sich die Frage, wie kommen wir wieder zurück zu Gott, wie kommen wir zurück ins Paradies. Unsere Eltern haben immer davon erzählt und wir leben jetzt in dieser kaputten Welt und wie kommen wir wieder da zurück. Und das Naheliegendste war wohl bis heute so, dass man Opfer bringt, dass man Altar baut, dass man sich Gott naht. Der Rauch steht ja auch für Gebete, die aufsteigen, dass man sich wieder mit Gott in Verbindung bringt. Und beide taten das Gleiche, sie suchten das Gleiche, sie taten fast das Gleiche. Dennoch blickte Gott nur auf das Opfer Abels. Wir hatten letztes Mal unterschieden die Charaktere dieser beiden Opfer. Das von Kain war eben ein pflanzliches Speisopfer. Es stellte mehr seine menschliche Stärke im Vordergrund und seine Leistung. Es zeigte, dass er wenig oder kein Schuldbewusstsein hatte und dass er eher an einem ewigen paradiesischen reichen Leben auf Erden interessiert war. Während Abel brachte ein blutiges Opfer, ein Sündopfer. Er zeigte damit sein Schuldbewusstsein, sein schuldiges, belastetes Leben. Er war sich des Fluchs bewusst, den Gott über sie ausgesprochen hatte. Er suchte Vergebung und Erlösung. Er suchte die Gegenwart und das Angesicht Gottes. Das hatten wir eigentlich schon festgestellt. Und dann hatten wir uns noch daneben gestellt, was suchen wir, warum kommen wir zu Gott? Was suchen wir eigentlich von Gott? Und da hat der letzte Mal auch der Andreas ein recht schönes Plädoyer abgegeben. Die einen suchen mehr Unterhaltung, Freude und Musik, die anderen haben eher Furcht vor der Hölle oder kommen wegen Schuldgefühlen in die Kirche. Manche haben auch wirklich Verlangen und Liebe zu Gott. Ich denke auch von der Bekehrung bis zur Reife ändern sich die Motive, die wir haben. Und sie werden idealerweise eher von selbstbezogen auf Gottes bezogen. Und ich denke, wenn unser Leben nicht von Jesus berührt und überführt und begnadigt und geprägt ist, sondern unser Glauben eher ein Sahnehäubchen oder ein leeres Bekenntnis auf ein selbstgezogenes Leben darstellt, dann sollten wir heute gut aufpassen. Und jetzt kommen wir zurück. Jetzt sind wir hoffentlich alle wieder auf dem alten Stand und aufgewacht. Und wir kommen jetzt zurück zu den beiden Söhnen. Zurück zu Kain. Wir kommen zurück zum Sündenfall, hatte ich das letzte Mal genommen. Das hat wohl genannt, das war wohl eine Irritation. Also der Sündenfall schlechthin ist die Schlange im Paradies, die Adam und Eva verführte. Aber jeder Fall in die Sünde kann natürlich auch als Sündenfall überspitzt bezeichnet werden. Ich sage jetzt mal, er ist in die Sünde gefallen, der Kain. Der Herr blickte eben nur das Opfer von Abel an und Kains Opfer wies er ab. Und das brachte einen Hass und eine Eifersucht in den Kain hoch. Er senkte sein Angesicht und ließ dem Bösen Raum, statt zu Gott aufzublicken. Schaute er nach unten und war auf sich gerichtet. Warum bist du zornig? Gott möchte ihn nochmal mit dieser Anfrage vor der Sünde bewahren. Er sagt dann, die Sünde steht in der Bibel, die Sünde lagert vor der Tür. Dieses Wort Schatat heißt aber auch, ein Sündopfer lagert vor der Tür. Und das lässt sich deswegen auch so interpretieren, dass Gott sagt ihm, er könnte ein Blutopfer nachreichen, er hätte eine zweite Chance und könnte vor Gott wohlgefällig damit werden. Er könnte damit von sein Opfer angenommen werden. Und was macht Abel, was macht Kain aus dieser großen zweiten Chance? Die kennen wir ja alle in unserem Leben, immer mal wieder zweite Chancen. Die Tina hat ja auch jetzt noch ein paar Chancen, hat Gott ihr geschickt, ein ein paar Engel und er kriegt jetzt auch eine zweite Chance. Und diese Chance, diese Güte Gottes lässt ihn aber kalt. Und er begeht diesen kaltblütigen Totschlag. Wo ist dein Bruder Abel? Bin ich meines Bruders Hüter? In der Kettensünde, ich sage mal überhaupt in der Sünde verstrickt, regiert er reuelos und abweisend. Er, denke ich, das ist schon eine Kettensünde, das pflanzt sich fort. Erst hat er diese Güte abgewiesen, jetzt kommt zum Totschlag und jetzt reagiert er wieder abweisend und antwortet Gott abweisend. Das Blut deines Bruders, sagt Gott, schreit zu mir vom Ackerboden. Es wird von deiner Hand gefordert. Wie das Blut Abels schreit jedes Unrecht zum Himmel, bewirkt jedes Unrecht einen Bruch mit Gott. Dies darf und sollte auch uns zum stellvertretenden Opfer Christi treiben. Unser Unrecht sollte uns zum stellvertretenden Opfer Christi treiben, zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Denn Christi Blut schreit nicht nach Rache, sondern es redet von Gnade. Christi Blut redet von Versöhnung und Vereinigung, während das Blut Abels von unserer Schuld redet. Beides ist für uns wichtig, um zu Gott zu kommen. Wir müssen erstmal in unsere Schuld kommen und dann kommen wir auch bei Gott an mit seiner rettenden Gnade. Und wenn wir die haben, wenn wir in seinem Blut gewaschen sind und entschuldet sind, dann können wir mit reinem Gewissen und freimütig an Gottes Gnadenthron hintreten. Wir sind dann bedeckt und dieses Blut bedeckt selbst den verweslichen Geruch unserer Leichen im Keller. Im Hebräer heißt, ich werde ihrer Sünden nie mehr gedenken. Genau dieses leise redende Blut des Herrn, das Blut der Heilung, konnte oder wollte Kain nicht hören. So überginge es achtlos. So musste Gott Kain verbannen. Er musste ihn aus seinem Angesicht verbannen. Ohne das Blut Jesus können wir Gott eben nicht nahen. Er wurde so ein flüchtiger, schutzloser Mensch. Und diese Flüchtigkeit damals war im Prinzip ein Todesurteil. Der Familienschutz war weg. Du warst ein Totgesagter. Wer Gott missachtet, wer seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Wirklichkeit für eingebildet oder überholt hält, dem wird es ebenso ergehen. Auch das Neue Testament schlägt keinen anderen Ton an. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer sich in der Schrift an Sünde und Schuld stößt, der ist wie Kain noch nicht am Kreuz angekommen. Wer den Zorn Gottes über seiner Schuld nicht sehen will, kann Kreuz und Gnade nicht verstehen. Nicht meine Schuld kleinreden, nein, das Kreuz großreden, ist das Motto. Nicht meine Schuld kleinreden, sondern das Kreuz großreden. Selbst dieses Todesurteil zwang Kain noch nicht in die Knie. In seiner Blindheit und Kaltherzigkeit blieb er stehen. Ich sage mal so, da mit Blindheit und Kaltherzigkeit, da kann ich ein kleines Stück aus meiner Vergangenheit erzählen. Das kenne ich auch bei mir. Damit hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, fast meine Kinder zu Tode gebracht. Dazu gab es noch vor Jahren einen Joining-Unfall von einem Nachbarsmädchen. Und ich sage mal, wenn der Herr nicht immer wieder für mich gestritten hätte, wäre ich ebenso zu Schanden geworden. So muss ich wie der große Prophet ausrufen, ich bin nicht besser als mein Großvater Kain. Ich durfte nur viel, viel Gnade erfahren. Solange wir auf den anderen zeigen, immer einen noch böseren finden oder denken, mir würde sowas wie dem Kain nicht passieren, betrügen wir uns selbst und beweisen damit unsere Heuchelei und Schuld. Erst durch eine schwere Krise, so ging es zumindest mir, konnte ich meinen kainitischen Stolz etwas erweichen. Mir wurde in meiner Ohnmacht und in meinem Leid sein von Gnade redendes großes Blut heilig und groß. Also sein Blut wurde mir erst in der Ohnmacht heilig und groß. Davor war es mir noch viel zu bedeutungslos. Jetzt gibt es eine Frage an euch. War für Kain jetzt alles aus? Gibt es für seine Seele noch einen Weg der Erlösung? Nach Fluch, nach Totschlag, Fluch und Verbannung? Gibt es für ihn noch einen Weg? Gibt es da ein Statement? War es jetzt alles zu spät? Muss er noch warten, bis er... Er hatte zwar diesen menschlichen Schutz, das kommt noch, aber ansonsten für seine Erlösung, für seine Seele war jetzt alles zu spät. Ich gehe mal weiter. Auch nach Mord, Verfluchung, Verbannung hätte Gott Kain mit dem redenden Blut Christi bedeckt. Mit dem redenden Blut Christi bedeckt, wie den verlorenen Sohn angenommen. Ein Wort hätte genügt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Wie sehr wir doch Jesu Blut brauchen. In einem alten Lied von Ernst Gerhard heißt es, es ist ein Born, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Es ist ein Born, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Dieser Born ist Christus für uns. Aber Kain hat diese Chance wie der verlorene Sohn, zumindest so wie wir es aus dem Wort lesen können, nicht ergriffen. Kain fühlte seine Verlorenheit nicht. Er konnte sich nicht demütigen, er kannte Gott nicht. Er sieht nur sich und sein vergängliches Leben. Er fürchtet um die Folgen seiner Sünde und ruft aus, zu groß ist meine Strafe. Er sucht nur sein Glück, seine irdische Rettung. So schützt Kain sein Leben mit dem Kainsmal. Kain erhält damit von Gott genau das, was er suchte. Nicht mehr und nicht weniger. Nämlich ein langes, schönes Leben auf Erden. Das erlöste nicht seine Seele. Er hat ein langes, schönes Leben auf Erden bekommen. Das sieht man aus seiner weiteren Geschichte ein Stück weit rausleuchten. Das ist, denke ich mal, das ist das, was vielleicht auch viele Menschen suchen, aber ich glaube, das ist das, was Gott hat eben mehr für uns vorgesehen. Er möchte unsere Seele erlösen. Erreichte Kain damit sein Ziel, kam er damit ins Paradies, kam er damit bei Gott an. Was denkt ihr? Was gibt es da für Statements? War er damit zufrieden? War er jetzt zufrieden? Also er kann sich ja durchaus im Sterbebett noch bekehrt haben, gell? Das wissen wir ja wirklich nicht. Gell? Aber an dem Punkt kann man sagen, er hat sein vordergründiges Ziel erreicht. Er wollte ein schönes, langes, gutes Leben. Das hat er, soweit man es aus der Bibel sieht, rauslesen kann. Er hat auch ein großes Volk und so weiter gegründet, erreicht. Aber seine Seele geht nicht daraus hervor, dass die durch Jesu Blut erlöst wurde. Also ja und nein, könnte man sagen. Je nachdem, ob er mehr nach Gott gesucht hat oder ob er so ein paradiesisches Leben genug war. Manche, die wollen gar nicht in den Himmel kommen. Es gibt sogar Religionsgruppen, die wollen nicht in den Himmel kommen. Die sagen, mir reißt so ein irdisches, so eine aufgepolierte Erde, so ein irdisches Paradies ist genug. Ich denke, du kriegst das nach deinem Glauben ein Stück weit. Wenn dein Glauben so tief gestapelt ist, dann wird es vielleicht auch nicht mehr. Wenn wir sein Leben anschauen, Kains Leben strotzte von Schaffenskraft und Erfolg. Er gründete eine Familie, wurde Stammesfürst eines starken Volkes, er baute eine ganze Stadt, also er war Stadtbaumeister, er war Kulturschaffender, er hatte Erfolg, Ruhm und Ansehen. Also er war ein richtiger Star. Wenn man aber bis zu Ende schaut, soweit wir schauen können in sein Wort, führte der Weg Kains in die Irre. Mit seiner eigenen Kraft, seiner Willensstärke, seinen guten Werken und Frömmigkeit fühlte er sich vor Gott gerecht und meinte, ihm zu gefallen. Damit jedoch hat er die Gnade des Kreuzes verachtet, übergangen und verpasst. Daher blieb er unversöhnt und unerlöst, unerfüllt und hoffnungslos auf dieser Erde zurück. Er ging nach Nod, das ist eine Stadt, die steht für Ruhelosigkeit und Gottesferne. Er irrte, sage ich mal, in Nod umher, begründete eine Kultur und ein Geschlecht der Gnadenlosigkeit und der Gewalt. Ja?
Die Gnade des Kreuzes gab es damals gar nicht.
Ja, aber die Gnade des Kreuzes strahlt in beide Richtungen, sie strahlt voraus und zurück. Und ich glaube, jeder hat im Gewissen und im Herzen, hat er Gott und hat er das Kreuz schon, auch wenn das Kreuz nicht im buchstäblichen Sinne schon da war, ich glaube, dass das Blut Jesus wirkt zurück bis Kain und Abel. Und ich glaube, jeder Mensch konnte schon mit Glauben, und das kommt auch gleich, wir werden kurz den Abel sehen, konnte schon im Glauben, so wie Abraham, der war auch noch vor dem Kreuz, schon mit Gott in Verbindung kommen. Aber es ist tatsächlich ein großes, kompliziertes Thema. Okay. Und eine gute Frage. Begründete eine Kultur und Geschlecht der Gnadenlosigkeit und Gewalt. Sein Urenkel Lamech prahlte mit seiner Grausamkeiten. Lamech passt nämlich zu den dämonischen Gottersöhnen Noahs, die sich willkürlich Frauen nahmen und durch Blutschande entartete Riesen zeugten, um im Sinne des Satans die Segenslinie des Messias zu verderben. Diese Gewaltlinie setzt dann noch Nimrod fort. Mit seinem Aufstand gegen Gott wird er zum Anführer vom Turmbau zu Babel. Und jetzt vergleichen wir noch kurz, ein kurzes Bild werfen wir noch auf den völlig unscheinbar daneben stehenden Abel. Der Abel, sein Leben war unspektakulär und kurz. Sein Name bedeutet Nichtigkeit, das war bei ihm schon vorgezeichnet. Er war wie ein Stephanos, er starb als Märtyrer. Er hatte keine eigenen Nachkommen und musste deswegen von Seth ersetzt werden. Sein Leben war erfolglos und bedeutungslos, so rein äußerlich zumindest. Was meint ihr, führte der Weg Kains dennoch zurück zu Gott? Und zumal noch nicht mal das Kreuz aufgestellt war. Führte der Weg Abels zurück zu Gott? Kam er bei Gott an? Ist er auch bei seiner Suche, bei seinem Opfer, durch sein Opfer und durch seinen Weg Suche auf Gott gestoßen? Trotz dem Wissen um Vertreibung, Fluch, Schuld vertraute er sich Gott an, wusste, dass sein Erlöser lebt, bringt ein wohlgefälliges, sühnendes Blutopfer und unterwirft sein Leben Gott. Deswegen hat dieser unscheinbare Abel war für Gott durchaus höchst bedeutend. Er tritt nämlich immer wieder auch im neuen Bund in Erscheinung. Er gehört zur Wolke der großen Zeugen des Glaubens. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, wodurch er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. So ist der schwache Abel auch uns zum Vorbild gesetzt. Abel war seiner Zeit voraus. Jesus erklärte ihn noch vor Abraham für gerecht. Auf das über euch komme all das gerechte Blut das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias. Damit gehört dieser unscheinbare Mann auch noch zu den Blutzeugen, die Jesus in den 7 Wehrufen uns als warnendes Beispiel gesetzt hat. Also ein bedeutender Mann trotz seines kurzen Lebens, ein großes Vorbild für uns. Kain wollte auf seinem Weg und mit all seiner Größe, seinen religiösen Ehrgeiz, seinen Werken, Segen und Glück finden. Ohne Sündenüberführung, unversöhnt und gnadenlos überging er das redende Blut Christi und damit den Erlöser selbst. Abel hingegen hat nichts Großes vollbracht. Er hat in Schwachheit und Stille nur Gott geliebt und geglaubt und fand so zu Gott und seiner Herrlichkeit zurück. Bei all unserem Eifer und Stärke stehen wir immer wieder in der Gefahr, den Gnadendunkel Christi, den Lichterglanz des Evangeliums, von der Herrlichkeit Christi zu übersehen. Wir dürfen wie Abel von uns ablassen, gebeugt am Kreuz mit all unserer Ohnmacht und Versagen, ganz Jesus anhängen. Wir dürfen wie Abel von uns ablassen, gebeugt am Kreuz mit all unserer Ohnmacht und Versagen, ganz Jesus anhängen. Wir dürfen unserem neuen Lebensgefühl in Christus nachhängen. Wir dürfen unserem neuen Lebensgefühl in Christus nachhängen. Denn alles, ja alles, was wir zum Leben, zum Sterben und zur Glückseligkeit brauchen, ist uns in Christus geschenkt. Amen.